Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer sprechen wir jede Woche über Themen, die gerade heiß diskutiert werden. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation, die in ganz Österreich aktiv ist. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es noch werden wollen. Vergangenen Montag hat die deutsche Politikerin Sarah Wagenknecht ihren Austritt aus der Partei Die Linke bekannt gegeben und den Aufbau ihrer eigenen Partei, nämlich Bündnis Sarah Wagenknecht, angekündigt. Die einen sehen einen großen Ego-Trip einer narzisstischen Politikerin, andere sehen eine lang ersehnte vernünftige linke Partei entstehen, die sie nicht von der Woke-Bubble kleinkriegen lässt. Und das hat aber alles auch große Konsequenzen für die Partei Die Linke in Deutschland. Wir versuchen uns heute dem Thema von außen zu nähern. Wer sind die Personen, die sich um Wagenknecht scharen? Welche programmatischen Punkte stehen tatsächlich auf der Agenda der neuen Partei? Und was können wir in Österreich von dem Ganzen lernen, falls es da was gibt? Um über diese Fragen zu diskutieren, schalten wir heute live zu unserem Außenkorrespondenten im Podcast-Team in Berlin, nämlich zu Serafin Fellinger. Serafin hat Volkswirtschaft studiert, er arbeitet im Fördermittelmanagement, hat Junge Linke mitgegründet und lebt jetzt aber seit mittlerweile 2 Jahren in Berlin. Es freut mich sehr, dass du heute im Podcast zu Gast bist, Serafin.
Freut mich auch voll.
Ich habe schon gesagt, es wird ja vieles über das Bündnis Sarah Wagenknecht gesagt und vor allem in der deutschen Linkspartei gab es davor wegen langen Konflikten auch viel böses Blut und viele Scherben, die da angerichtet wurden. Was sagst du, ist das nur ein Ego-Trip einer Politikerin oder will Wagenknecht wirklich was verändern und denkt sie, kann außerhalb der Partei das besser machen?
Ich glaube, Sarah Wagenknecht ist schon recht überzeugt von sich selbst und überschätzt sich ab und an auch etwas. Aber ja, deshalb in Abrede zu stellen, dass sie politisch etwas verändern will, ist sicher ein Fehler. Wir gehen bestimmt gleich noch näher darauf ein, aber vorweg schon mal so viel. Ich glaube, ihre Außenseiterposition in der Linkspartei und der über Jahre betriebene Aufbau der Marke Sarah Wagenknecht zwingt sie regelrecht dazu, auf diese Art und Weise Politik zu machen, die nicht ganz zu Unrecht einigen vor den Kopf stößt.
Spannend, was genau diese Art und Weise ist, darüber reden wir noch. Von Marke Sarah Wagenknecht hast du jetzt ja gesprochen. Schauen wir uns deshalb vielleicht zuerst einmal an, wer ist eigentlich Sarah Wagenknecht? Wie schaut ihr Lebenslauf und ihr Karriereweg aus? Nämlich der Karriereweg auch der Frau, die seit Jahren die deutsche Innenpolitik derart beschäftigt.
Also ganz grundlegend ist Sarah Wagenknecht eine deutsche Politikerin, die in den letzten 30 Jahren vor allem durch mediale Präsenz und kontroverse Aussagen aufgefallen ist. Sie ist Ende der 60er Jahre in Ostdeutschland geboren und wuchs den größten Teil ihrer Kindheit allein mit ihrer Mutter auf. Sie wurde schon in der Schulzeit Mitglied bei der Freien Deutschen Jugend. Das war sozusagen so etwas wie die Jugendorganisation der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der SED. Direkt in die SED ist sie erst 1989 eingetreten. Damals war der Prozess der Wende schon in vollem Gange. Und Wagenknecht setzte sich unter anderem gegen jene Kräfte in der SED ein, die den Alleinvertretungsanspruch der SED in Frage stellten und somit den Übergang zu einem parlamentarischen Regierungssystem ermöglichten. Es ist also auch kein Wunder, dass sie die Wende als Konterrevolution betrachtete und auch nach der Wende öffentlich bekannt gab, lieber in der DDR leben zu wollen, als in der BRD. Nach der Wende engagierte sie sich dann in der PDS, also der Partei des Demokratischen Sozialismus, die die Nachfolgepartei der SED war. Dort war sie dann auch lange Zeit im Vorstand tätig.
Und dann hat sie ja bald ihr erstes Mandat bekommen, oder?
Ja, voll. 2004 erhielt sie dann ihr erstes wichtiges Mandat im EU-Parlament. Das hatte sie dann auch bis 2009 inne, als sie in den Bundestag einzog. Zu dem Zeitpunkt dann schon für die Partei Die Linke, in der die PDS 2007 bekanntlich aufgegangen ist. 2015 wurde sie dann gemeinsam mit Dietmar Bartsch Fraktionsvorsitzende und das blieb sie dann bis 2019. Wodurch sie aber in den letzten 30 Jahren abseits ihrer nicht allzu außergewöhnlichen Politkarriere aufgefallen ist, sind vor allem ihre kontroversen Aussagen zu so ziemlich allem, was in der Tagespolitik passiert. Dass sie für ihre Meinung genügend Platz bekommt, ist wohl ihre größte Stärke. Einerseits gibt es natürlich eine Reihe von Anekdoten über öffentlichen Auftritte, zum Beispiel als sie vor einigen Jahren ihren eigenen Parteivorsitzenden vor laufenden Kameras unterbrach, nur um ihm zu sagen, dass die Pressekonferenz, auf der sie gemeinsam auftraten, eine Pressekonferenz der Bundesfraktion sei und nicht eine Pressekonferenz der Partei. Spannender finde ich aber eigentlich, wie geschickt sie darin ist, Medien zu nutzen. Dass Wagenknecht heute neben Gregor Gysi als zweitbekannteste ehemalige Politikerin von Die Linke gilt, hat vor allem damit zu tun, dass sie es über Jahre hinweg geschafft hat, mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Sarah Wagenknecht war und ist nicht nur regelmäßig Gast in den wichtigsten Talkshows Deutschlands, sie hat es in den letzten Jahren auch geschafft, selbst relevante mediale Kanäle aufzubauen. Ihr YouTube-Kanal hat zum Beispiel aktuell über 660.000 Abonnenten und ihre Videos werden regelmäßig über 1 Million Mal gesehen. Und genau auf diesen Kanälen und der für eine Politikerin extrem starken Marke baut sie jetzt ihre neue Partei Bündnis Sarah Wagenknecht auf.
Danke für diesen ersten Überblick über die Person und was sie so gemacht hat und was sie vielleicht so bekannt macht. Jetzt muss man sagen, im politischen Links-Rechts-Spektrum gilt Wagenknecht ja als schwer zu verorten, könnte man sagen. Während sie in außenpolitischen Fragen den linken Rand ihrer bisherigen Partei widerspiegelte, zum Teil, vertrat sie gesellschaftspolitisch oft sehr weit rechts stehende Standpunkte. Wie glaubst du, dass sie das in ihrem neuen Bündnis inhaltlich niederschlägt und ist es so leicht, sie rechts-links zu verorten?
Ich denke, die Diskussionen um das Bündnis Sarah Wagenknecht sind symptomatisch für ein politisches Umfeld, in dem rechts und links nicht immer so einfach zu definieren sind, wie das leider oft gemacht wird. Grundsätzlich würde ich sagen, Wagenknechts Partei wird eine linke Partei sein, weil sie für mich glaubhaft dafür einsteht, bestimmte Interessen der arbeitenden Klasse zu vertreten. Zum Beispiel, dass es die Möglichkeit gibt, arbeiten zu gehen, man dafür gerecht bezahlt wird und die Preise stabil bleiben sollen. Die wichtige Frage ist aber, wie sie das erreichen will. Und da hier die Antworten nicht immer so ausfallen wie die von anderen linken Gruppen mit ähnlichen Zielen, gibt es Diskussionen, was nun die linke und was die rechte Position ist. Beantworten lässt sich die Frage dann aber meistens nur im Konkreten und im Nachhinein. Wenn man aber trotzdem das Kunststück wagen will, Wagenknecht auf einem Schema zu verorten, ist es wenigstens sinnvoll, eine zweite Dimension hinzuzufügen.
Und welche Dimension wäre das dann?
Das wird aktuell immer wieder mit dem Begriff linkskonservativ gemacht. Die damit verbundene Aussage ist, dass Wagenknechts Lager zwar ökonomisch links, aber gesellschaftspolitisch konservativ ist. Wie vorhin schon angesprochen, denke ich, dass viele der Forderungen links sind. Dazu zählt zum Beispiel, dass größere Teile der arbeitenden Bevölkerung in Tarifverträgen gebunden werden soll. Oder dass Wohnen, Infrastruktur und das Gesundheitswesen von gemeinnützigen Trägern bereitzustellen sind. Und auch die Forderung nach einer gerechten Besteuerung von internationalen Konzernen, die in Deutschland tätig sind, ist fortschrittlich. Auf der anderen Seite äußert sich Wagenknecht immer wieder kritisch gegenüber gendergerechter Sprache oder äußert sich ablehnend gegen das Gesetz für geschlechtliche Selbstbestimmung, das es ermöglicht, sein im Pass eingetragenes Geschlecht zu ändern. Eine weitere Forderung, die immer wieder als konservativ aufgezählt wird, ist die Begrenzung der, wie Wagenknecht wohl selbst sagen würde, ungeregelten Einwanderung. Und hier stößt, denke ich, auch die Einordnung auf der linkskonservativ- bis rechtsalternativ-Ebene an ihre Grenzen. Denn es macht, denke ich, keinen Sinn, derartige Forderungen als Gesellschafts- oder Identitätspolitik abzutun. Hier geht es auch klar um Interessen der arbeitenden Bevölkerung. Lohnfondstheorien, also der Glaube, dass sich die zu verteilende Lohnsumme nicht ändert, wenn mehr Menschen auf den Arbeitsmarkt kommen, haben in der Linken lange Tradition. Und im Endeffekt geht es darum, das Ziel guter und stabiler Arbeitsplätze zu erreichen. Ob diese Theorie tatsächlich so stimmt, ist mehr als fraglich. Aber dass Migration in den Arbeitsmarkt Verteilungskämpfe zwischen ArbeiterInnen zur Folge hat, ist sehr wahrscheinlich. In Folge muss die Frage beantwortet werden, auf welcher Seite man im Verteilungskampf zwischen zwei ArbeiterInnengruppen steht. Die Lösung kann natürlich nur eine radikale Überwindung des Systems, in dem solche Konflikte auftauchen, bestehen.
Und dann eben auch nicht darin, die beiden Gruppen gegeneinander auszuspielen, sondern eher zu schauen, wo ist das Gemeinsame und wie kann man gemeinsame Kämpfe und bessere Arbeitsbedingungen zum Beispiel auch führen. Also wir haben im Podcast auch schon öfter über die unrühmliche Rolle von österreichischen Gewerkschaften in der Geschichte gesprochen, wenn es darum ging, unter Anführungszeichen ausländische Arbeitskräfte zu benachteiligen. Das erinnert mich sehr stark daran, muss ich sagen, und heute halt nicht für den richtigen Weg, sondern langfristig schwächt uns diese Spaltung ja auch. Und ich finde auch bei dieser Frage von links und rechts geht es ja oft auch darum, was ist das Ziel, was ist die Utopie, nach der ich strebe, wo will ich eigentlich hin? Und da würde ich Sarah Wagenknecht auch sicher in viel, viel Fragen widersprechen. Aber schauen wir uns vielleicht trotzdem nochmal ihre Positionen genauer an. Seit dem Ukraine-Krieg wirbt Wagenknecht vor allem um Kleinunternehmer, hat man den Eindruck. Für die anlaufende Wirtschaftskrise Finanzkrise und die hohe Inflation macht sie den Wirtschaftskrieg mit Russland verantwortlich. Da stellt sich, finde ich, schon auch die Frage, in dieser Theorie und auch in der Strategie, die sie da fordert, welche Personen würde das Bündnis, denkst du, da abholen mit dem?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob man das so sagen kann, dass sie vor allem um Kleinunternehmerinnen wirbt. Wagenknecht erwähnt in der Kommunikation oft KleinunternehmerInnen und den Mittelstand. Aber die inhaltliche Ausrichtung, die sie sich selbst und ihrem Bündnis geben will, ist da ein bisschen differenzierter. Schauen sich die Inhalte auf der Homepage von Bündnis Sarah Wagenknecht an, steht da vor allem eins im Vordergrund. Jobs. Ich glaube, Wagenknecht will eine Partei für LeistungsträgerInnen gründen, aber versteht unter LeistungsträgerInnen durchaus auch Lohnabhängige. Besonders spannend finde ich ihre Herangehensweise an Tarifverträge. Einerseits fordert sie, dass die Abdeckung mit Tarifverträgen ausgeweitet werden muss. In Deutschland sind prozentual sehr viel weniger Menschen in Tarifverträgen als in Österreich. Gleichzeitig wird explizit angeführt, dass eine höhere Abdeckung mit Tarifverträgen kleine und mittlere Betriebe nicht in ihrer Existenz bedrohen darf. Das könnte man natürlich als Anbietern an Kleinunternehmer verstehen. Bei mir entsteht aber der Eindruck, dass die Programmatik ausschließlich auf Jobs ausgerichtet ist. Ob das gute oder schlechte Jobs sind, ist vorerst einmal nebensächlich. Auf der anderen Seite versucht sie, ihre Partei für Besserverdiener offen zu halten. Eine zentrale Forderung ist beispielsweise, dass der Spitzensteuersatz wirklich nur für Spitzeneinkommen relevant wird und nicht, wie sie behauptet, bereits bei gut verdienenden FacharbeiterInnen. Zur Einordnung, der Spitzensteuersatz wird aktuell bei einem Bruttojahreseinkommen von ca. 58.600 Euro schlagend. Das wäre monatlich ca. 5.000 Euro brutto. Sieht man sich die Einkommensverteilung der sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten an, zeigt sich, dass nur rund 25% dieser Einkommensschwelle überschreiten.
Okay, das heißt, man kann sagen, ihr Programm oder ihr Hauptpunkt sind eigentlich Jobs und der Versuch, quasi Leute, die gerade keine Jobs haben, ArbeiterInnen und aber auch Besserverdiener anzusprechen, oder?
Ja, voll. Die Programmatik zielt klar darauf ab, ArbeiterInnen anzusprechen, die in Regionen leben, die von Abwanderungen von Betrieben, hoher Arbeitslosigkeit und teils schlechter Infrastruktur geprägt sind. Sie verspricht ihren potenziellen Wählerinnen Sicherheit durch den Erhalt des Arbeitsplatzes und gleichzeitig verspricht sie, dass wenn man durch harte Arbeit ein gutes Einkommen bekommt, der Staat einem das auch nicht wegnehmen wird. Diese Erzählung funktioniert aber nur gemeinsam mit ständigen Angriffen auf die aktuell regierenden Parteien, dass die das Land herunterwirtschaften. Und das ist in vielen Teilen Deutschlands aktuell auch erlebbar. Ob nun die regierenden Parteien dafür die Schuld sind, ob Wagenknecht das besser machen würde, das bleibt vorerst dahingestellt. Aber gerade in Bezug auf die Wirtschaftssanktionen gegen Russland und besonders russisches Gas sind ihre Lösungsansätze für viele Menschen nachvollziehbar.
Jetzt muss man sagen, die Partei von Wagenknecht ist aktuell noch nicht gegründet, sondern derzeit eben als Verein organisiert. Und neben der Vorsitzenden des gegründeten Vereins, Amira Mohamed Ali, die als Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Bundestag vielleicht manchen ein Begriff ist, war vor allem der Millionär Ralf Suikart ein überraschender Charakter bei der Pressekonferenz, wo sie das bekannt gegeben haben. Welche Leute sammeln sich da gerade so um Wagenknecht?
Noch ist nicht allzu viel bekannt, wer die zentralen Akteure in der Partei sein werden. Klar sind bisher nur einige Abgeordneten aus der Linkspartei, unter ihnen auch die Co-Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali und der angesprochene Tech-Millionär Ralf Suikart. Mohamed Ali war bis zu ihrem Einzug in den Bundestag 2017 als Rechtsanwältin für und im Management von Automobilzulieferkonzernen tätig und wurde dann 2019 in einer Kampfabstimmung zur Nachfolgerin von Sarah Wagenknecht an der Spitze der Bundestagsfraktion gewählt. In ihrer Zeit an der Fraktionsspitze stand sie meistens im Schatten ihres Kollegen Dietmar Bartsch. Für Aufsehen sorgte sie aber mit einem offenen Schreiben diesen Sommer, mit dem sie erklärte, dass sie nicht erneut für die Fraktionsspitze kandidieren wolle. Als einen wichtigen Grund nannte sie damals schon den Umgang der Partei mit Sarah Wagenknecht. Damit nahm sie Bezug darauf, dass Wagenknecht von der Partei spätestens seit ihrem Aufstand für den Frieden immer weiter an den Rand der Partei gedrängt wurde.
Und wofür, kann man sagen, steht dann dieser überraschende und vermögende Unterstützer, nämlich Ralf Suikart?
Ralf Suikart war einer breiteren Öffentlichkeit bislang eher unbekannt. Meistens wird er als Millionär vorgestellt, auch wenn sein Vermögen vermutlich zu klein ist, dass es regelmäßig in den einschlägigen Magazinen geschätzt wird. Er lebt Berichten zufolge von seinem Vermögen, das aus dem Verkauf seiner Anteile einer von ihm mitgegründeten IT-Firma stammt. Zum Zeitpunkt, als er seine Anteile verkaufte, war die Firma Marktführer für Software zur Insolvenzverwaltung. Die Firma hatte zu dem Zeitpunkt circa eine Bilanzsumme von 6 Millionen Euro. Das ist noch keine sehr genaue Einschätzung des Preises, den er damals dafür bekommen hat. Aber der Kaufpreis einer Firma übersteigt die Bilanzsumme im Normalfall um ein Vielfaches. Von diesem Vermögen lebt er heute und investiert regelmäßig in gemeinwohlorientierte Projekte. Politisches Suikat eher ein unbeschriebenes Blatt, auch wenn er bereits in der Vergangenheit in Initiativen wie Tax Me Now aktiv war, in der MillionärInnen forderten, dass Reiche stärker besteuert werden sollen. An der Stelle passt vielleicht auch ganz gut, noch einmal auf Wagenknecht selbst einzugehen, denn Sarah Wagenknecht umgibt sich nicht nur mit Managerinnen und Millionären, sondern war neben ihrer Tätigkeit als Politikerin auch als Autorin sehr erfolgreich. Ihre ehemaligen Parteikolleginnen beschweren sich zwar immer wieder, dass sie zu wenig Anwesenheit im Bundestag zeigt, aber dafür zählt sie nach einer Erhebung aus dem Sommer 2022 mit rund 740.000 Euro an Nebeneinkünften zu den Top 10 der ZuverdienerInnen im Bundestag. Nichtsdestotrotz gilt Wagenknecht gemeinhin als eine der Politikerinnen, die ein gewisses Gespür für die alltäglichen Probleme und Sorgen der Bevölkerung haben. Das hat vermutlich damit zu tun, dass die erste Reihe ihres Bündnisses nicht repräsentativ für ihr gesamtes Umfeld ist, aber wohl auch damit, dass sie vor ihrer Politikkarriere und der öffentlichen Bekanntheit keineswegs zu den Spitzenverdienerinnen Deutschlands gehörte.
Jetzt heißt es ja Bündnis Sarah Wagenknecht. Bündnis, also dass mehr Leute dabei sind, aber schon mit einem sehr, sehr klaren Fokus, dass sie da im Zentrum steht. Und das deutsche Parteienrecht schaut ja wesentlich anders aus als das österreichische und stellt damit eine solche One-Woman-Show vor andere Herausforderungen. Wie sieht es da mit Schwierigkeiten aus, dass man das überhaupt zustande bringt?
Also die Voraussetzungen in Deutschland und Österreich sind sehr unterschiedlich hinsichtlich der beiden Parteiengesetze. Ich gehe gleich noch näher darauf ein, welche Unterschiede es da genau gibt. Aber vorher möchte ich kurz anteasern, warum eine solche Frage überhaupt relevant scheint. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist aktuell als eingetragener Verein organisiert, dessen Ziel die Parteigründung ist. Der Verein ist aber keineswegs eine offene Organisation, sondern erscheint mehr wie ein Vehikel, um Spendengelder zu generieren. Und auf der Homepage des Vereins findet man in den FAQs auf die Frage, kann ich Mitglied des Vereins werden, die überraschend ehrliche Antwort, nein, das ist leider nicht möglich. Auch wenn Mitgliederparteien heutzutage von vielen Seiten totgesagt werden, nur auf Einladung bei einem Verein, dessen Ziel eine Parteigründung ist, dabei sein zu dürfen, ist schon eher eine Ausnahme. Aber mindestens genauso ausschlaggebend für Wagenknechts vorsichtiges Verhalten ist wohl ihre Erfahrung mit der Initiative Aufstehen. Aufstehen war ein 2018 von Wagenknecht initiierter Versuch, eine linke Sammelbewegung in der Linkspartei und darüber hinaus auf die Beine zu stellen. Ganz im Sinne von Jeremy Corbyns Labour Party im Vereinigten Königreich oder Jean-Luc Mélenchons unbeugsames Frankreich. Ziel war damals nicht unmittelbar eine Parteigründung, sondern zunächst eine Bewegung zu schaffen, auf der linke Politik aufbauen kann. Und vor allem Wählerinnen von der AfD zurückzugewinnen. In Aufstehen waren nicht nur Politikerinnen von Die Linke zu finden, sondern auch Grüne und Sozialdemokratinnen. Neben den sich selbst als links verstehenden Aktivistinnen wurde die Bewegung aber zunehmend auch von rechten Milieus unterwandert, wodurch die grundsätzlich progressiven Ziele der Initiatorinnen teils von den eigenen Aktivistinnen nicht mehr mitgetragen wurden. Spätestens ab diesem Zeitpunkt wurde Sarah Wagenknecht immer wieder vorgeworfen, gemeinsame Sache mit Rechten zu machen. Letztlich zerbrach die Bewegung nach nicht einmal einem Jahr unter anderem an den widersprüchlichen Einstellungen der in ihr organisierten Menschen. Für Wagenknecht war das ein großer Rückschlag. In der Linken wurde sie immer weiter isoliert und die Kommentatorinnen stellten ihre organisatorischen Fähigkeiten grundlegend in Frage.
Und du meinst, sie diese Geschichte anzuschauen, kann vielleicht auch die Art und Weise erklären, wie diese Parteigründung, die ja im ersten Schritt jetzt keine Partei ist, sondern ein Verein, die kann gut erklären, wie das gerade vor sich geht, oder wie?
Vor dem Hintergrund der sehr strikten deutschen Gesetzgebung zu Parteien und den spezifischen Erfahrungen, die Wagenknecht mit der von ihr ins Leben gerufenen Bewegung gemacht hatte, ist die Art und Weise, wie die Parteigründung angelegt wird, durchaus nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz sehe ich die größten Probleme in der Organisationsform der Partei nicht in ihrer Geschlossenheit, sondern in ihrer Organisationsform als Personenliste. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist eine klassische Personenliste. Und die große mediale Aufmerksamkeit, die das Bündnis aktuell erfährt, ist ausschließlich auf die Person Sarah Wagenknecht zurückzuführen. Die Bekanntheit Sarah Wagenknechts ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, wenn es um Wahlen geht. Mittelfristig stellt das Bündnis aber vor große Unsicherheiten. In Österreich kennen wir zum Beispiel eine Reihe von Personenlisten, die nach kürzester Zeit wieder zerfallen sind oder sich in Lokalpolitik zurückziehen mussten. Der prominenteste Fall ist wohl weiterhin das Team Stronach, das letztlich an den Konflikten mit dem eigenen Parteichef zerfallen ist. Die besten Umfragewerte hat das Bündnis Sarah Wagenknecht aktuell in ostdeutschen Bundesländern. Wagenknecht selbst lebt aber seit Jahren in Nordrhein-Westfalen und ihre politische Agenda ist stark auf die Bundespolitik ausgerichtet. Auch wenn das Bündnis bereits jetzt angibt, dass es sich nicht als Personenliste aufstellen will, scheint es eher unwahrscheinlich, dass die Partei, die bei den Europawahlen kommenden Frühling und den Wahlen in einigen der ostdeutschen Bundesländer nächstes Jahr antreten will, Erfolge feiern kann, ohne dass die Liste sich auf Sarah Wagenknecht als Person fokussiert. Mittelfristig kann das zu einem gefährlichen Fallstrick für die Partei werden.
Apropos gefährlicher Fallstrick, jetzt gibt es sie nicht nur für die Partei von der Sarah Wagenknecht, sondern tatsächlich gibt es ja viele Leute, die jetzt schon Gedanken machen, was das für die Linkspartei bedeutet. Und ob es noch Zukunft für die Linkspartei gibt, haben wir ja erst vor wenigen Wochen einen Podcast in der Folge 168 mit Ines Schwertner besprochen. Aber vielleicht auch nochmal die Frage an dich, wie glaubst du, wird die Spaltung die Linkspartei verändern?
Also zunächst steht die Fraktion der Partei Die Linke im Bundestag unmittelbar vor dem Aus, der die notwendige Anzahl zur Organisierung als Fraktion bei einem Ausschluss der Wagenknecht-AnhängerInnen nicht mehr gegeben ist. Aktuell besteht die Fraktion noch, aber spätestens, wenn das Bündnis eine Partei gründet, wird die Fraktion der Linkspartei voraussichtlich Geschichte sein. Damit gehen nicht nur finanzielle Ressourcen verloren, sondern auch zahlreiche MitarbeiterInnen der Fraktion werden ihre Jobs verlieren. Das wird die Partei Die Linke grundlegend schwächen. Auf der anderen Seite hört man von verschiedenen Richtungen, dass die Linkspartei sich jetzt endlich inhaltlich fokussieren kann und mit einem geschärften Profil aus der ganzen Sache herausgehen wird. Ich bin da nicht so optimistisch, da die inhaltlichen Konfliktlinien, zum Beispiel ob Regierungsverantwortung angestrebt wird oder wie die Partei sich organisieren soll, auch vor der Abspaltung nicht nur zwischen Wagenknecht und dem Rest verlaufen sind. Die aktuellen Probleme von Die Linke sind mit der Abspaltung nicht überwunden. Die Partei Die Linke ist in ihrem Kern ein Projekt gegen die Agenda-Reformen der rot-grünen Regierung Anfang des Jahrtausends. Und viel mehr als der Kampf gegen Sozialabbau hat die Partei seither auch nicht zusammengehalten. In Fragen der Zuwanderung oder der Politik für Lesben, Schwulen und Transpersonen gibt es für Die Linke jetzt aber sicher einen Moment, das genutzt werden kann, um zu einer einheitlichen Position zu gelangen.
Die andere Frage ist, finde ich, auch noch die Frage der Wählerinnenschaft, also ob man sie da dann in die Quere kommen wird.
Im Großen und Ganzen sind die Schnittmengen der Wählerinnenschaft von Die Linke und Bündnis Sarah Wagenknecht kleiner, als man vielleicht vermuten würde. So kommt das Bündnis Sarah Wagenknecht in einer aktuellen Umfrage auf rund 12 Prozentpunkte, während Die Linke im Vergleich zu vorhergehenden Umfragen nur einen Prozentpunkt verliert und auf 4% kommt. Deutliche Verluste von ca. 5% muss der Umfrage zufolge aber die rechte Alternative für Deutschland, AfD, einstecken. Spannender ist also, denke ich, ob und wenn ja, wie die AfD sich inhaltlich verändern wird. Und erste Brüche werden hier bereits öffentlich sichtbar. Während die AfD-Abgeordnete von Storch auf Twitter schreibt, dass Wagenknechts Bündnis kommunistisch sei und das im schlechtesten Sinne des Wortes meint, sieht der Bundessprecher der AfD, Tino Chrupalla, im Bündnis Sarah Wagenknecht, ich zitiere, fast 1:1 die AfD.
Da wären wir wieder bei der Frage von Beginn angekommen, nämlich der Frage nach der Einordnung zwischen links und rechts. Und dann gibt es natürlich die, die das sehr taktisch benutzen, um genau, jemanden in ein Eck zu stellen. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, sich das inhaltlich nochmal anzuschauen, wie wir es ja heute auch versucht haben. Jetzt ist es ja spannend, nach Deutschland zu schauen und aufgrund der Größe und des wirtschaftlichen Gewichts des Nachbarlands ist es auch sehr relevant, was dort passiert. Aber unser Handlungsfeld bewegt sich aktuell innerhalb der österreichischen Landesgrenzen, noch immer. Deshalb, was denkst du, können wir als junge Linke oder auch die Linke in Österreich aus diesem Konflikt lernen?
Ich denke, was wir als junge Linke aus der ganzen Sache lernen können, wird erst klar werden, wenn Wagenknechts Partei die ersten Feuerproben bestehen muss. Voraussichtlich werden wir die Partei auch schon bei den Landtagswahlen im nächsten Jahr auf den Prüfstand sehen. Aber auch jetzt lassen sich schon ein paar Dinge sagen. Am faszinierendsten finde ich, wie sie es schafft, Stimmen von der AfD zu gewinnen. Vor knapp einem Monat waren Wahlen in den beiden Bundesländern Bayern und Hessen und die AfD holte wieder einmal Rekordergebnisse. In den großen Zeitungen war dann überall zu lesen, dass die etablierten Parteien nicht in der Lage seien, den Aufstieg der AfD zu verhindern. Und die Regierung aus Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen versucht jetzt tatsächlich etwas hilflos mit restriktiver Einwanderungspolitik der AfD entgegenzuwirken. Auf der anderen Seite schafft es Wagenknecht mit ihrem Programm aus dem Stand der AfD schätzungsweise 5% Punkte abzuziehen. Wagenknecht tritt dabei natürlich selbst für eine sehr viel restriktivere Flüchtlingspolitik ein als ihre ehemalige Partei. Und man würde ihr, denke ich, zu viel strategisches Kalkül zutrauen, wenn man im Bündnis Sarah Wagenknecht eine Anti-AfD-Partei sehen würde. Aber die Gründung der Partei scheint einer der effektivsten Schritte in der Abwehr der AfD seit langem zu sein. Politiken gegen die AfD lassen sich aus verschiedenen Gründen von der Einkommensstruktur bis hin zur DDR-Vergangenheit nicht unmittelbar auf Österreich und die FPÖ umlegen. Aber in der Abspaltung Sarah Wagenknechts wird vor allem noch etwas anderes deutlich. Nämlich, dass es aktuell auch für Linke keine triviale Frage ist, für wessen Interessen man eintreten sollte, wenn man politische Macht erringen will und dass die Angst vor dem Abstieg oft ein stärkeres Wahlmotiv ist als der Wunsch nach Verbesserung. Wer braucht schon einen Tarifvertrag oder eine 35-Stunden-Woche, wenn man keinen Job hat?
Ich finde vor allem also diese Frage mit der Angst vor dem Abstieg eine sehr relevante. Also dass man sich halt einmal die Umstände und die Lebensbedingungen anschauen muss von den Leuten, dass das auch teilweise sehr unterschiedlich sein kann, was da vielleicht Interessen sind, auch innerhalb von einer Arbeiterinnenklasse. Und gleichzeitig bin ich schon der Meinung, dass man nicht den Fehler begehen sollte, da dann eben sich es auch zu leicht zu machen. Also du hast von restriktiver Flüchtlingspolitik irgendwie vorher gesprochen, dass man da diesen Rechtsruck, der da gerade passiert, auch mitmacht und vielleicht auch langfristig dann in die falsche Richtung geht. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob es langfristig wirklich die AfD und die Rechte aufhalten kann oder vielleicht auch nicht. Wir werden sehen, wir werden es weiterverfolgen. Wir werden auch weiterverfolgen, wie das Ganze für die Linkspartei dann in Zukunft ausschaut. Danke dir auf jeden Fall für den Versuch, das einzuordnen, was wir heute ja gehört haben in dieser Podcast-Folge, nicht immer so ein ganz leichtes Unterfangen ist. Danke dir, Serafin.
Cool, danke für die Einladung. Hat mich gefreut.
Das war es ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Sonntag pünktlich zum Frühstück auf Spotify, Apple iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn du zufälligerweise im Burgenland wohnst und dich schon lange gefragt hast, wie kann ich da politisch aktiv werden, es gibt so wenig, dann habe ich erfreuliche Nachrichten. Es haben sie die Jungen Linken Eisenstadt diesen Freitag gegründet. Und wenn du Leute kennst, die im Burgenland wohnen, gib ihnen Bescheid. Es braucht mehr linken Aktivismus im gesamten Land. Genau, schau gerne vorbei und melde dich auf unserer Website unter www.jungelinke.at. Und wir hören uns hoffentlich in einer Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Ciao.